Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Heute mit Miriam C. und mit dem neuen Roman des slowenischen Autors Drago Janča, Wenn die Liebe ruht. Zuvor jedoch ein Blick nach Braunschweig. Am 3. Oktober wird dem Autor Norbert Scheuer dort der Wilhelm-Raabe-Preis verliehen, gestiftet vom Deutschlandfunk und von der Stadt Braunschweig. Dotiert ist der Wilhelm-Raabe-Preis mit 30.000 Euro. Bereits am Wochenende fand in Braunschweig die Jahrestagung der Internationalen Wilhelm-Raabe-Gesellschaft statt. Denn in der literaturwissenschaftlichen Forschung zum 19. Jahrhundert führt heute kein Weg mehr an Wilhelm Raabe vorbei. So las man zumindest zuletzt im Wilhelm-Raabe-Handbuch, veröffentlicht 2016. Neue Wege der Forschung hieß nun die Jahrestagung der Raabe-Gesellschaft. Ich habe kurz vor der Sendung mit der Literaturwissenschaftlerin Madeleine Podewski gesprochen. Sie hat die Tagung mitveranstaltet und ich habe sie als erstes gefragt, welche neuen Wege zu Wilhelm Raabe denn am Wochenende in den Vorträgen und Diskussionen bestritten wurden.
Ja, vielleicht sage ich noch mal ganz kurz etwas zu dem Titel Wilhelm Raabe in neuer Sicht oder neue Wege. Das bezieht sich auf einen Sammelband, der in den 60er Jahren erschienen ist und der deklariert hat, neu anzufangen, also eine neue Sicht auf Wilhelm Raabe zu werfen, die Texte anders neu zu lesen und Raabe und sein Werk vor allen Dingen herauszulösen aus ideologischen Verkrustungen, in die er eingebettet war. Er galt ja im Dritten Reich als wichtiger nationalvölkischer Dichter, das also aufzubrechen. Nun ist es aber bei uns, also in den Literatur- und Kulturwissenschaften, inzwischen so, dass der Gestus der Innovation sich, ja, man kann sagen, verstetigt hat. Also, dass solche dramatischen Gesten des Neubeginns nicht mehr üblich sind, sondern dass es immer wieder neue Ansätze gibt, neue Perspektiven, neue Moden. Weshalb die Tagung so 2 bis 3 Schwerpunkte hatte. Da hatten wir 9 Vorträge insgesamt mit Schwerpunkt auf den Gender Studies und mit Schwerpunkt auf Bilddiskursen, Wahrnehmungsformen, visueller Wahrnehmung. Und dazu kommt dann noch die Frage, was wird aus einem Autor, wenn es parallel nebeneinander verschiedene Zugriffe gibt? Gibt es dann genauso viele unterschiedliche Raabes, wie es Methoden gibt, unterschiedliche Vorstellungen vom Autor? Oder gibt es doch so etwas wie einen festen Kern, der bestehen bleibt? Und wo läge der dann? Und wenn man verschiedene Raabesichten nebeneinander hat, zwingt das automatisch dazu, über die Beschränkungen oder über die Eigenarten des eigenen Zugriffs und des eigenen Raabebildes, der eigenen Lektüren nachzudenken. Wir haben da auf der Tagung häufig den Begriff der Brille verwendet, darüber zu reflektieren, welche Brille man auf hat, welchen Raabe man sich konstruiert und was dabei dann eventuell auch unter den Tisch fällt.
Sie haben es gerade schon ein bisschen angedeutet, die Rezeptions- und Forschungsgeschichte von Wilhelm Raabe, die verläuft ja alles andere als geradlinig. Der Autor wird immer wieder in der Öffentlichkeit und in der Forschung neu verhandelt. Warum ist es denn ausgerechnet Raabe, der von der Literatur und der Wissenschaft immer wieder neu entdeckt wird? Gibt es etwas, was da so provoziert an diesem Autor?
Ja, das ist wohl so. Also man könnte ja auch so sagen, wir nehmen eben neue Methoden und die sind gut geeignet für alle Autorinnen und Autoren. Es gibt aber eben doch immer wieder Autoren und Autorinnen, die besonders provozieren. Und Wilhelm Raabe gehört wohl deswegen dazu, weil er so eine merkwürdige, im wörtlichen Sinne, also nicht als rätselhaft oder komisch, sondern wirklich merkwürdig, ja, also das ist das merkenswürdig, zwischen Realismus und Moderne einnimmt. Der deutsche Realismus wird ja gerne als eine eher so konservative Strömung angesehen, die nicht viel moderne Welt in ihre Texte aufnimmt, die aber doch jetzt so in den letzten 20 Jahren, kann man vielleicht sagen, mehr und mehr für einen moderneren Blick oder näher an die Moderne herangerückt wird. Und Wilhelm Raabe ist jemand, der so Einheiten auflöst. Er macht keine glatten Oppositionen, keine Wertungen auf. Er ist beständig, die Texte sind sehr ironisch, sehr selbstreflexiv. Es gibt auch die Rede davon, dass zu Zeichenwucherungen kommt, also Bedeutungsüberschüssen. Und das ist natürlich etwas, was die Forschung in letzter Zeit dann an die Moderne anschließt, dass dann davon geredet werden kann, also hier haben wir moderne Verfahren, hier nimmt er dieses oder jenes vorweg und ist also entfernt von einem konventionellen Erzählen, wie es noch viele Autorinnen und Autoren des 19. Jahrhunderts prägt. Und das scheint attraktiv zu sein, sich daran die Zähne auszubeißen. Und man muss sie sich ausbeißen. Das macht es einem nicht leicht.
Auch mein Kollege Hubert Winkels und der Literaturwissenschaftler Moritz Basler haben ja gerade einen umfangreichen Sammelband zu Wilhelm Raabe herausgegeben. Raabe und heute heißt der Band. Und in diesem Band sind vor allem Literaturwissenschaftlerinnen und Literaturwissenschaftler vertreten. Bei ihrer Tagung nun aber, bei der Wilhelm-Raabe-Gesellschaft, treffen ja aber Literaturwissenschaftler und interessierte Laien aufeinander. Welche Diskussionen ergeben sich denn aus der Mischung dieser unterschiedlichen Perspektiven? Oder sind die am Ende gar nicht so unterschiedlich?
Die sind wahrscheinlich, was die Interessenslage betrifft, etwas unterschiedlich. Vielleicht aber vorneweg noch lässt sich sagen, dass wir ein reges Publikum hatten und auch ein zahlreiches Publikum hatten. Das heißt, wir hatten eine gute Mischung aus Akademikern und eben Gästen aus der Raabe-Gesellschaft. Und also natürlich ist der literaturwissenschaftliche Diskurs ein spezialistischer und die Mitglieder der Raabe-Gesellschaft und die anderen Zuhörer und Hörerinnen sind interessiert und fragen nach und sind vorwiegend auch an historischen Konstellationen interessiert.
Sie haben es schon angedeutet, Wilhelm Raabe ist auch ein Autor, an dem man sich immer wieder die Zähne ausbeißt. Wer jetzt vielleicht zum ersten Mal einen Text, einen Roman von Wilhelm Raabe aufschlägt, wird feststellen, er ist alles andere als einfach zu lesen. Auch ihre Kollegin Eva Geulen schreibt in Herrn Winkels und Herrn Baslers Band über den Autor sein geschwätziges Erzählen mit seinen Bonmots und Anspielungen, den Längen, Umständlichkeiten und Abschweifungen. Das ist zugegebenermaßen schwer erträglich. Warum würden Sie denn unseren Hörerinnen und Hörern trotzdem die Wilhelm-Raabe-Lektüre heute noch ans Herz legen?
Weil es vergnüglich ist, weil Geschwätzigkeit durchaus auch vergnüglich sein kann, weil sie herausfordernd ist, den Geist in Gang bringt und in Gang hält und weil durchaus auch Problemkomplexe verhandelt werden, die uns nicht ganz unvertraut sind, gehen wir einfach aus von solchen Fragen wie Paarfindung, Ehebeziehung, gehen wir aus von solchen Fragen wie Kapitalismuskritik, Wirtschaftsökonomiekritik, gehen wir aus von Fragen Naturbetrachtung, neue Medien, neue Transportmittel. Das ist alles drin. Das ist dann natürlich eben die Eisenbahn und der Telegraph und nicht das Flugzeug und das Internet, aber es gibt ähnliche Konstellationen, also Figuren geraten immer in Kollisionen mit Umwelten, mit technischen Erfindungen, mit gesellschaftlichen Verformungen und wie sie sich in denen bewegen, die Figuren selbst und aber auch wie die erzählten Welten, wie Figurenkonstellationen dann entstehen und Figuren miteinander interagieren. Das ist nicht fremd, es ist nicht fremd.
Das sagt die Literaturwissenschaftlerin Madeleine Podewski. Sie ist Vizepräsidentin der Internationalen Wilhelm-Raabe-Gesellschaft, die am vergangenen Wochenende die Tagung veranstaltete mit dem Titel Wilhelm Raabe – Neue Wege der Forschung. Und damit von Braunschweig gen Osten. Drago Janča gehört zu den bedeutendsten zeitgenössischen Autoren Sloweniens. 1948 in Maribor in der Südsteiermark geboren, wurde Janča 1974 wegen publizistischen Ungehorsams inhaftiert. Nach dem Ende der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawiens und mit der Unabhängigkeit Sloweniens wurde der Autor dann mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Er erhielt unter anderem den Jean-Amery-Preis für Essayistik und 2011 wurde sein Lebenswerk mit dem Europäischen Preis für Literatur ausgezeichnet. Vor 2 Jahren erschien Drago Jančas letzter Roman in Slowenien. Von der Unmöglichkeit der Liebe in Zeiten des Krieges erzählt er. Nun ist das Buch auch auf Deutsch zu lesen. Wenn die Liebe ruht, lautet sein Titel und Birgit Koos stellt ihn vor.
Mit der Beschreibung einer Fotografie eröffnet Drago Janča seine Geschichte und erweist sich gleich als Meister der kleinteiligen genauen Beobachtung, die dann in eine größere Erzählung mündet. Auf dem Foto sind unter anderem ein junges Mädchen im Karo-Rock und ein Mann in Uniform zu sehen. Es handelt sich um die junge Medizinstudentin Sonja und den SS-Obersturmbannführer Ludwig Mischkolnig. Sie hatte ihn als 12-Jährige in Nordslowenien beim Skilaufen kennengelernt. Damals hieß der deutschstämmige Slowene noch Ludek. Inzwischen schreibt man das Jahr 1944. Vor 3 Jahren ist die deutsche Wehrmacht in das Königreich Jugoslawien eingefallen und hat die Obersteiermark zwangseingedeutscht. In seinem Roman »Wo die Liebe ruht« schildert Drago Janša, wie die große Liebe zwischen Sonja und ihrem Freund Valentin durch das Eingreifen von Ludek oder, weiter gefasst, durch die Umstände des Krieges zerstört wird. Dabei erzählt Janša seine Geschichte nicht linear, sondern setzt zwischen die kleinen Episoden der handelnden Personen einen allwissenden Erzähler. Mit seiner Hilfe werden geschickt Geschehnisse aus der Vergangenheit, aber auch der Zukunft ins Licht gerückt, sodass der Roman weit über den eigentlichen Handlungsspielraum der Jahre 1944 bis 1946 hinausreicht. Kurz vor Beginn des Krieges kehrt der Erzähler zum Beginn der Liebesgeschichte zwischen Sonja und Valentin zurück. Die beiden glauben an die Unverbrüchlichkeit ihrer Liebe, zitieren Liebesgedichte in den Briefen. Sonja studiert Medizin in Graz, Valentin ist Geodät in Ljubljana.
Er wird zurückkehren, er wird zurückkehren. Die Zugräder rattern über die Brücke. Auch ich werde zurückkehren. Sie würden sich finden, die Liebe überwindet jegliche Distanz. Die Liebe überwindet alles. Außer den Krieg. Der Krieg bezwingt alles, sogar diejenigen, die sich bekriegen.
Drago Janša zeichnet ein ausgesprochen düsteres Bild. Was immer die einzelnen Figuren tun und welche Entscheidungen sie treffen, die Umstände zwingen sie zu Handlungen, die ihnen zuwider sind. Der Krieg erzeugt Gewalt und Verrat und lässt den Einzelnen seine Machtlosigkeit spüren. Auch wer gut sein will, wird schuldig. Dabei schlägt Drago Janša weite Bögen und vermeidet es, seine Charaktere schwarz-weiß zu zeichnen. Auch Ludek, inzwischen Ludwig, ist nicht nur der böse Nazi. Der Autor benutzt die Figur, um historische Verwicklungen zu zeigen, Fragen nach der Identität zu stellen. Nicht nur die Personen, auch Städte und Nationen ändern mit den jeweiligen Machtverhältnissen ihre Namen. Bis zum Ersten Weltkrieg gehörte das Gebiet, in dem Janšas Roman spielt, zu Österreich. Danach war es das Königreich Jugoslawien. Nun, im Jahr 1944, heißt Maribor Marburg. Hier begegnen sich Sonja, die aus dem nahegelegenen Graz angereist ist, und Ludek wieder. Sie bittet ihn, ihren Freund Valentin zu retten, der inzwischen im Gefängnis der Gestapo sitzt und dort schwer gefoltert wird. Ludek, der als Jugendlicher im jugoslawischen Königreich unter seiner Deutschstämmigkeit gelitten hatte, ist inzwischen zu Macht und Ansehen gelangt und aus vollem Herzen Nationalsozialist. Trotz seiner Überzeugung geht Ludek auf die Bitte der attraktiven jungen Frau ein und sie zahlt den zu erwartenden Preis. Obwohl Valentin aus der Haft entlassen wird und Sonja wiedersieht, findet das Liebespaar nicht mehr zueinander.
Er entfernte sich schnellen Schrittes. Er wusste wirklich nicht, wohin er ging. Nur nicht dorthin, wo er soeben gewesen war. Nur nicht dorthin, von wo sie ihn entlassen hatten. Bedingt, wie jener Mann mit dem knochigen Gesicht gesagt hatte. Jener Miskolnik, mit dem Sonjas Vater vor dem Krieg am Pohorje Ski gefahren war. Auch Sonja war dort Ski gefahren. Er ging von diesem Kastanienbaum für immer weg. Zumindest das war ihm klar. Er würde nie mehr hierher zurückkehren. Und sie sah ihm nach, wie er die nasse Straße hinunterging. Auch sie dachte, er ginge für immer, dass er vielleicht nie wieder zurückkehren würde. Sie hatte ihn gerettet, damit er für immer fortging.
Die Trennung geschieht bereits im ersten Drittel des Romans. Damit stellt sich die Frage, ob die Liebe gar keine Chance hat oder doch nicht so groß war. Werden alle liebesfähigen Menschen durch den Krieg deformiert? Das Leben der Protagonisten wird im Laufe der Zeit noch weitaus schwieriger. Den Obersturmbannführer überkommen Zweifel wegen seiner Schwäche für Sonja und Angst vor seinen deutschen Kollegen. Er veranlasst, dass sie deportiert wird. Valentin verschwindet in die nahen Berge und geht zurück zu den Partisanen. Doch statt dort von den alten Kämpfern mit offenen Armen aufgenommen zu werden, erwarten ihn Brutalität und Misstrauen. Er könne doch nur ein Spitzel der Gestapo sein. Zum Beweis seiner Loyalität soll er einen Bauern, einen Kollaborateur, erschießen.
Aber ich werde es tun. Ich werde tun, was Vaja will, nicht weil er es will, sondern weil ich es auch will. Furchtlosigkeit, Wahrheit und Treue, hatte das nicht Mischkolnick gesagt? Valentin goss sich Gift in die Seele, Wut, Hass. Wenn es in ihm keine Wut gab, würde er nicht tun können, was ihm seine Genossen befehlen würden. Was er auch selbst tun wollte.
Eindrücklich beschreibt der Autor die grauenvolle Situation der Partisanen im kalten Winter 1945, wo schon absehbar ist, dass die Deutschen den Krieg verlieren werden, aber trotzdem oder gerade deshalb besonders brutal zurückschlagen. Doch setzt Dragojanscha das Misstrauen der Partisanen untereinander und die daraus resultierenden Ermordungen einiger altgedienter Kämpfer nicht mit den Methoden der verhassten Gegner gleich? Die Brutalität und das Vorgehen, das er beschreibt, haben erschreckend ähnliche Züge. Trotz all seinem Engagement rettet Valentin schließlich nur die Nachricht, dass Sonja ins KZ deportiert wurde, davor, als Verräter erschossen zu werden. Im dritten Teil des Romans wird ihr Leiden im KZ Ravensbrück durch eine berührende Begegnung der gebrochenen jungen Frau mit einem Landsmann, der sich bei ihr erholen soll, äußerst einfühlsam beschrieben. Danach fasst der allwissende Erzähler das Geschehen zusammen.
Das Sonderprogramm, in dem Sonja Bielak aus Maribor mitarbeitete, ehemalige Medizinstudentin der Reichsuniversität Graz, der man nach einer Untersuchung in der Ambulanz erklärte, dass sie mit ihren psychischen und geistigen Dispositionen zum Sieg der deutschen Heimat beitragen würde, die man dort getestet hatte, hieß Maßnahmen zur Steigerung der männlichen Schöpfungskraft. Der Plan umfasste eine Unmenge an genauen Instruktionen. Darin wurde unter anderem angeordnet, dass eine Frau 10 Soldaten in einem Zyklus empfangen könne. Für jeden habe sie 15 Minuten zur Verfügung.
Immer wieder distanziert sich der Autor von der aktuellen Handlung, ändert die Perspektive, lässt den Erzähler des Grauen nochmals zusammenfassen und wieder fast bis zur Unerträglichkeit auferstehen. Ist das nicht zu viel? Der Roman hört nicht mit dem Kriegsende auf, sondern zeigt auch die Verwerfung 1946 in Titos neuem Jugoslawien, den Terror der kommunistischen Funktionäre und der OZNA, dem neuen Geheimdienst. Nicht nur der allwissende Erzähler ist resigniert, sondern der ganze Tenor des Romans zeugt von einer tiefen Ausweglosigkeit und Resignation gegenüber den Verhältnissen. Es gibt keinerlei positive Veränderungen. Der Kreis der Geschichte schließt sich, als am Ende Ludek aus dem Strafgefangenenlager Sterntal, wo die neuen Machthaber jeden einsperren, der im Verdacht steht, mit den Deutschen kollaboriert zu haben, ausgerechnet zu der Widerstandskämpferin Katischa flieht. Ihr Mann ist von der Gestapo ermordet worden. Beide sind zutiefst verwundet und gezeichnet von ihren Erlebnissen, aber auch einsam und bedürftig nach Nähe. Doch nachdem Katischa erfährt, wer der Fremde wirklich ist, kann auch hier die Liebe keine Chance haben. Es bleibt bei dem schon viel früher im Roman gezogenen, deprimierenden Resümee: Der Krieg bezwingt alles.
Birgit Kos über Dragojanča, Wenn die Liebe ruht, aus dem Slowenischen, übersetzt von Daniela Kotzmuth, und erschienen ist der Roman im Paul Czojnai Verlag Wien, 395 Seiten, 25 Euro. Mehr politische Literatur gibt es heute Abend ab 19.15 Uhr in der Sendung Andruck. Hier im Deutschlandfunk um Korruption in Deutschland wird es dann gehen. Die werde oft schlimmer dargestellt, als sie eigentlich sei. Dieser Meinung ist zumindest der Historiker Jens Ivo Engels in seinem neuen Buch Alles nur geklaut. Und um zu erfassen, wie schlimm es um den Gesundheitszustand von Korallenriffen steht, dafür haben Forscher eine neue Technik entwickelt. Mit Spezialkameras kartieren sie die Riffe nun aus der Luft. Darum geht es unter anderem gleich in der Sendung Forschung aktuell. Nach den Nachrichten übernimmt Uli Blumenthal das Mikrofon, und für den Büchermarkt verabschiedet sich Miriam C.